freue mich schon wieder bei euch zu sein. Das war mal ein kurzer Abstand, dann wieder kommt es in die normalen Gleise. Wir sind in der Predigtreihe über Abraham. Jetzt könnt ihr euch sicherlich ein bisschen besser erinnern, war ja erst vor 14 Tagen. Es ging um den siegreichen Kampf, den Abraham geführt hat mit den Königen dort in Kanaan, bei der Entführung seines Neffen mit der Familie. Und es ging um die geheimnisvolle Begegnung mit Melchisedek, dem König und Priester von Salem, und um dieses Geschehen, dass Abraham, der Gesegnete Gottes, sich noch einmal segnen lässt, also Gebet und Segen in Anspruch nimmt. Für uns immer so eine Mahnung oder ein Angebot, auch das, was Gemeinde uns anbietet, für uns hat, in Anspruch zu nehmen. Ich finde es immer sehr schön, dass nach dem Gottesdienst noch die Möglichkeit ist, für sich beten zu lassen, sich segnen zu lassen. Ich sage immer, man kann gar nicht genug gesegnet werden. Also lass die Gelegenheit nicht verstreichen. Abraham ist Gott in neuer Weise begegnet. Und das war mit Sicherheit ein Ereignis, von dem er noch seinen Enkelkindern erzählen konnte. Eine Begegnung, die seinem Glauben gut getan hat. Wir leben von solchen besonderen Ereignissen. Aber damit war sein Hauptproblem noch nicht gelöst. Welchen Enkelkindern soll er es denn erzählen, wenn er noch gar kein Kind hat? Gott hatte ihm ein neues Zuhause versprochen, ihm und seiner Sippe, den vielen Knechten, die dabei waren, seinem Neffen und ihm und seiner Frau und seinen Kindern, aber da war noch kein Kind. Der verheißene Sohn war nicht geboren. Und der war, je länger es dauerte, desto weniger in Sicht. Und das machte Abraham zu schaffen und noch mehr seiner Frau zu schaffen. Ich glaube, Sarai, das geht so ein bisschen aus dem Text hervor, war so an einem Punkt ihrer Ehe richtig sauer. Und auch der Meinung, dass Abraham was unternehmen sollte, weil es so ja nicht weiterging. Vielleicht noch mal ganz kurz als Vorbemerkung, wenn ihr euch immer ein bisschen über den Klang der Namen wundert. Wir sprechen immer noch von Abraham und Sarai. Der Moment, da Gott ihnen neue Namen gibt, nämlich Abraham und Sarah, der Moment ist noch nicht gekommen, aber er kommt, bleibt dran. Die nächste Predigt dann, so viel sei verraten. Ich bete. Herr, danke für dein gutes Wort, auch an diesem Sonntag. Wieder danke für die herrlichen Lieder. Danke für deine verheißene Gegenwart und davon leben wir. Und ganz neu bitte ich dich, öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Danke dafür. Amen. Eine weitere und so wichtige Lektion für unser Leben als Kinder Gottes steht heute an diesem Sonntag Palmarum an. Wie glauben, wenn es nicht mehr weitergeht? Ich denke, es geht euch wie mir, wir warten nicht gerne. Warten ist langweilig. Warten stresst. Kommt uns vor wie gestohlene Zeit. Eine Stunde im Wartezimmer kann einem elend lang vorkommen. Ein paar Minuten an der Kasse im Supermarkt übrigens auch, wenn da jemand in den Tiefen seines Portemonnaies nach dem passenden Kleingeld sucht und es einfach nicht vorwärts will. Und ich kann euch nur sagen, freut euch, dass ihr nicht in Bremen wohnt und so den täglichen Stau auf der A1 kurz vor der Weserbrücke nicht mit ertragen müsst. Ich finde, warten im Stau ist grässlich. Ich fahre manchen Umweg lieber, als im Stau zu warten. Also wir warten nicht gerne, warten nervt und macht aggressiv. Da reicht es ja manchmal schon, wenn bei Grün der vor uns nicht schnell genug anfährt. Wir haben im Moment in unserer Gemeinde eine Predigtreihe über Freundlichkeit. Ich fühlte mich sehr ertappt. Also wenn uns schon Augenblicke, eine Stunde, ein Tag Probleme bereiten, wie ist das dann mit 10 Jahren? Stell dir vor, du musst auf etwas 10 Jahre warten und dann ist es immer noch nicht da. 10 Jahre auf die Erfüllung eines Versprechens warten, 10 Jahre, 365 Tage jedes Jahr. Wer hält das aus? Und so ist es Abraham ergangen. 10 Jahre sind vergangen, seitdem er seine Heimat in Chaldäa verlassen hat. 10 Jahre wartet er auf den Nachkommen, den Gott ihm versprochen hat. Aber es ist immer noch nichts passiert. Und jetzt würde ich euch so gerne erzählen, wie der Vater des Glaubens sich trotzdem unbeirrbar an die Verheißung gehalten hat, im Glauben weitergegangen ist, Gott vertraut hat und somit uns ein unerreichbares Vorbild ist. Aber es kommt ganz anders. Und deshalb auch diese Überschrift heute, wie glauben, wenn es nicht mehr weitergeht. Ich lese uns den Teil der Geschichte, der heute dieser Predigt zugrunde liegt, 1. Mose 16, die Verse 1 bis 16. Eine seltsame Geschichte. Hört gut zu. Abraham und Sarai konnten keine Kinder bekommen, da Sarai unfruchtbar war. Eines Tages schlug sie ihrem Mann vor: Du weißt, dass der Herr mir Kinder versagt hat. Aber nach den geltenden Gesetzen kannst du mir durch eine Sklavin Kinder schenken. Darum überlasse ich dir meine ägyptische Magd Hagar. Vielleicht werde ich durch sie doch noch Nachwuchs bekommen. Abraham war einverstanden und Sarai gab ihm die Ägypterin Hagar zur Nebenfrau, die ihr als Sklavin diente. Sie lebten zu der Zeit schon 10 Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar wusste, dass sie ein Kind erwartete, sah sie auf ihre Herrin herab. Da beklagte Sarai sich bei Abraham. Jetzt, wo Hagar weiß, dass sie schwanger ist, verachtet sie mich. Dabei war ich es, die sie dir überlassen hat. Du bist schuld, dass ich jetzt so gedemütigt werde. Der Herr soll entscheiden, wer von uns beiden im Recht ist. Sie ist dein Eigentum, erwiderte Abraham. Ich lasse dir freie Hand, mach mit ihr, was du willst. In der folgenden Zeit behandelte Sarai Hagar so schlecht, dass sie davonlief. Der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste auf dem Weg nach Schur und fragte sie: Hagar, du Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr: Geh zu ihr zurück. Bleib ihre Sklavin und ordne dich ihr unter. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Du bist schwanger und wirst bald einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael, denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Dein Sohn wird wie ein wildes Tier sein, das niemand bändigen kann. Er wird mit jedem kämpfen und jeder mit ihm. Voller Trotz bietet er seinen Verwandten die Stirn. Da rief Hagar aus: Ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte: Du bist der Gott, der mich sieht. Der Brunnen an dieser Stelle erhielt den Namen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt bekanntlich zwischen Kadesh und Beret. Hagar ging wieder zurück, sie bekam einen Sohn und Abraham nannte ihn Ismael. Abraham war zu der Zeit 86 Jahre alt. Uns ist klar, unser Glaube muss sich bewähren und das ist nicht immer einfach. Hier auf Erden, aber er lebt einzig und allein durch die Bindung an Gott, aus dem vertrauten Umgang mit unserem Vater im Himmel. Das Herz des Christen sollte im Himmel sein, aber sollte auch mit beiden Beinen fest auf dieser Erde stehen. Ich glaube, eine Gefahr kann sein, dass wir unseren Alltag vergeistlichen und dabei verkennen, dass Gott uns Entscheidungen zutraut, dass er uns einen Verstand gegeben hat und dass wir Verantwortung übernehmen müssen. Es gibt Bereiche meines Lebens, wo ich Gott nicht immer wieder fragen muss, was nun sein Wille ist. Das gilt einmal für all die Dinge, die in seinem Wort eindeutig geregelt sind. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, Da brauche ich keine neue Offenbarung, um das zu lassen bzw. zu tun. Und das gilt auch für viele Dinge in unserem ganz einfachen Leben. Also in der Regel, du bist Hausfrau und Mutter, wenn du normal tickst, dann wirst du den Herrn morgens nicht fragen, ob du mittags Mittagessen kochen sollst. Das ist selbstverständlich. Kein Angestellter wird Gott um ein prophetisches Wort bitten, ob er am Morgen zur Arbeit gehen soll oder nicht. Und kein Schüler wird Gott um die Gnade bitten, nicht lernen zu müssen, weil Gott ihm ja alles schenken will. So nach dem Motto, den Sein schenkt's der Herr im Schlaf. Also was ich damit sagen will, es gibt Dinge, die sind selbstverständlich und das ist gut so und die mutet Gott uns zu in aller Verantwortung, die damit verbunden ist. Aber so wie das Pendel zu der einen Seite ausschlagen kann, so kann es auch zur anderen ausschlagen. Und die andere Seite lautet, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Das ist so ein Satz der Zweifler. Eine wichtige Entscheidung steht an, für die es keine Bibelstelle gibt. Ich sollte Gott vertrauen, abwarten, wie er mich führt, aber stattdessen entscheide ich mich für das Nächstliegende, das mich handeln lässt, ohne wirklich auf Gottes Weisung zu hören. Und es ist ja auch nicht immer leicht herauszufinden, wann es heißt zu handeln und wann es heißt abzuwarten. Ich glaube, da hilft nur ein ganz feiner Draht nach oben, die echte Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Gott hat Abraham ein Nachkommen versprochen. Aber das ist jetzt 10 Jahre her und Sarai ist nicht schwanger geworden. 10 Jahre, ihr Lieben, es reicht. Und es kommt im Leben dieses Mannes, der Gott so gut kannte, zu einer falschen Entscheidung mit verhängnisvollen Auswirkungen. Und das ist der erste Punkt heute Morgen, den Punkt, den wir uns näher anschauen. Erstens, Abraham trifft eine falsche Entscheidung mit verhängnisvollen Folgen. Ich denke, bis auf eine Ausnahme hat uns dieser Mann bisher gefallen. Er ist ein wirkliches Vorbild, der Abraham. Ein Mann des Glaubens, der mit beiden Beinen fest auf der Erde steht. Kein Schwärmer, kein Spinner, sondern ein Mann, der Gott vertraut. Vor 10 Jahren ist er aus Haran losgezogen, hat ein neues Land in Besitz genommen, das Gott ihm und seinen Nachkommen versprochen hat. Das hat er bekommen, hat seinen Besitz vergrößert und Ansehen in Kanaan erworben. Jeder kannte Abraham. Aber 10 Jahre können elendlang sein, wenn das Eigentliche, was damals eine unglaubliche Rolle spielte, nicht passiert ist. Seine Frau ist nicht schwanger geworden. Der von Gott verheißene Nachkomme ist nicht geboren worden. Abraham ist 85 Jahre alt und seine Frau nicht viel jünger. Also nach menschlichem Ermessen ist der Zug abgefahren. Auch in jener Zeit, wo die Leute schon wesentlich älter wurden, aber 85 ist 85. Da sollte man Großvater sein und nicht Vater werden. 10 Jahre, da kommen doch Fragen auf. Zum Beispiel, hält Gott sein Versprechen nicht? Eigentlich undenkbar, aber es passiert. Habe ich ihn missverstanden? Das könnte schon eher sein. Oder gibt es vielleicht eine andere Lösung? Sollte ich das Problem vielleicht nicht so geistlich verhandeln, sondern überlegen, was das Naheliegende sein könnte? Vielleicht sind ihm solche Gedanken gekommen, wie sie uns auch kommen würden. Vielleicht hat er aber auch überhaupt nichts gedacht. Bis auf den Tag, an dem seine Frau Sarai kommt und ihm einen vernünftig klingenden Vorschlag macht. Und das ist für unsere Ohren richtig schräg. Für Sarai ist die Sache klar. Der Herr hat mir Kinder versagt. Das ist für mich, eine orientalische Frau, eine große Schande. Ich will nicht mehr warten, Abraham. Dein Glaube ist eine Sache, aber ich habe keine Lust, das auszubaden. Ich mache dir einen Vorschlag. Und der Vorschlag, der jetzt kommt, der ist wirklich was Besonderes. Aber wir müssen wissen, Nach damaligem Rechtsverständnis war Sarais Vorschlag in keiner Weise anrüchig, sondern entsprach dem damaligen Familienrecht. Es gibt eine uralte Schrift aus der babylonischen Zeit, die aus jener Zeit stammt, in der Abraham gelebt hat, so um 2000 vor Christus, den sogenannten Codex Hammurabi, vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Eine uralte babylonische Gesetzesschrift aus dieser Zeit. Und da kann man wörtlich nachlesen, eine entsprechende Anweisung zur Kinderlosigkeit. Da steht tatsächlich wörtlich: Geh zu meiner persönlichen Dienerin, schlafe mit ihr, und wenn du einen Sohn gezeugt hast, soll er als mein Kind gelten. Schön, dass die Zeiten sich geändert haben. Also das ist ja für uns nicht nachvollziehbar. Stell dir das mal praktisch vor. Der biologische Aspekt spielte damals keine Rolle, sondern allein der soziale. Sarai will unbedingt einen Sohn haben und hier gab es eine legale, geachtete Möglichkeit, einen zu bekommen. Wie gesagt, damals eine absolut vernünftige Lösung des Problems. Vielleicht haben ihre Freundinnen auch gesagt, warum bist du nicht schon längst auf diese Möglichkeit gekommen? Auf jeden Fall macht sie ihrem Mann jetzt diesen so scheinbar vernünftigen, in jene Zeit passenden Vorschlag. Abraham, schlaf mit meiner Magd, damit ich auf diese Art und Weise endlich einen Sohn bekomme. Jetzt sind wir an einer ganz wichtigen Stelle. Nicht immer ist der scheinbar vernünftige Weg auch der Weg des Glaubens. Wir machen die Erfahrung, dass menschliche Überlegungen nicht selten den Willen Gottes verfehlen. Und deshalb ist es immer gut, noch einmal kritisch zu fragen, ob das, was wir da vorhaben, auch wirklich der Weg ist, den Gott mit uns vorhat. Wir werden noch sehen, wie Abraham später sehr schmerzvoll merken muss, dass der vernünftig klingende Vorschlag nicht der Gottgewollte war. Was so vernünftig klang, war nicht der Weg des Glaubens. Sarais Argumentation ist dann nachzuvollziehen. Wenn Gott uns nicht auf übernatürliche Art und Weise einen Sohn schenkt, dann machen wir es auf natürliche Art. Wir haben ja die Mittel dazu vorhin gehört. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Irgendwie klingt das so vertraut, damals wie heute, und ist doch grundverkehrt. Für Abraham war das eine wirklich schwere Entscheidung. Er macht eine Erfahrung, die wir ja auch bis heute kennen. Wenn wir uns entschließen, den Weg Gottes zu gehen, mit Jesus unterwegs zu sein, dann läuft das ja nicht ohne Widerstände. Das ist ja unter Umständen über lange, lange Strecken eine angefochtene Sache. Gerade engste Verwandte und Vertraute werden manchmal zum stärksten Hindernis in unserem Entschluss, Jesus nachzufolgen. Da ist der Ehemann, der plötzlich den Eindruck hat, seine Frau an eine Sekte verloren zu haben, weil sie jetzt jeden Sonntag zum Gottesdienst geht. Wir hatten vor einigen Jahren bei uns in der Gemeinde 5, 6 Ehefrauen, die alle zum Glauben gekommen sind, aber ihre Männer nicht. Die hatten echte Probleme. Wisst ihr, was sie gemacht haben? Sie haben sich jede Woche vor dem Hauskreis in einem der Autos zusammengesetzt und für ihre Ehemänner gebetet. Das kann ich nicht immer so berichten, aber an dieser Stelle kann ich es berichten. Alle 5 Ehemänner sind zum Glauben an Jesus gekommen. Das war schon was Besonderes. Aber das war auch am Anfang der größte Widerstand. Oder sie sind Eltern, auch die Erfahrung haben wir immer wieder gemacht, denen wäre es wohler, wenn ihr Sprössling in irgendeiner der Clubs gehen würde, als zu diesem frommen Hauskreis, wo sie sich zum Gebet treffen. Ein 17-Jähriger, der betet, das ist doch nicht normal. Oder da ist die Freundin, die deinen noch so jungen Glauben als akuten Hormonmangel abtut, der sich hoffentlich bald wieder gibt. Oder da ist der Steuerberater, der deine großzügige Spendenpraxis kritisiert und dir klar macht, dass du dein Geld langfristiger und vernünftiger anlegen kannst. Der hat eben keine Ahnung von der Bank da oben. Und da sind Freunde, die dich zum Seitensprung animieren wollen und scherzend sagen, einmal ist keinmal. Wisst ihr, es gibt tausend einsichtige, verständliche, menschliche Gründe, warum man in solchen Fällen nicht so schrecklich fromm sein muss. Und Abraham hält den Druck nicht mehr aus. Er gibt nach, er geht auf den Rat seiner Frau ein und setzt nicht länger auf Gottes Verheißung. 10 Jahre hat er gewartet, nichts ist passiert. Vielleicht hat Sarai ja recht. Und noch einmal, wie viele von uns haben ähnliche Erfahrungen gemacht? Und das müssen keine 10 Jahre sein. Manchmal genügen ein paar Wochen, ein paar Monate. Wir halten es nicht mehr aus und nehmen die Sache selbst in die Hand. Was dabei herauskommt, ist nicht der Wille Gottes. Aber das merken wir erst, wenn es zu spät ist. Das ist uns allen nicht fremd. Im Persönlichen nicht, und ich muss als Pastor, als langjähriger Pastor sagen, auch in unseren Gemeinden ist uns das nicht fremd. Wie schnell sind wir bereit für ein nächstes Programm, eine nächste Aktion, ohne einen klaren Auftrag von oben? Der Theologe Hermann Betzel hat einmal geschrieben, wer ohne Auftrag handelt, der macht die Leute verrückt und sich selber krank. Richtig, vernünftig, vielleicht. Aber ob das immer der Wille Gottes ist, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. In wie vielen Gemeinden sind ausgebrannte Mitarbeiter die Folge, müde geworden durch die Menge ihrer Pläne? In meiner Gemeinde muss ich sagen, in den vielen Jahren, die ich verantwortlich war, ich habe so vieles falsch gemacht. Manches würde ich heute anders machen. Ein bisschen stiller werden, ein bisschen mehr nach oben schauen. Abraham geht den falschen Weg und alles gerät durcheinander. Und jetzt können wir unter diesem ersten Punkt 5 Dinge feststellen, die sich falsch entwickeln. Die erste verhängnisvolle Entwicklung, Hagar, die Sklavin, schadet ihrer Herrin. Wörtlich heißt es in Vers 4, als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Hagar demütigt Sarai. Da muss sie gar nicht viel sagen. Ihre Blicke sprechen Bände. Ich bin schwanger. Ich bekomme ein Kind. Ich bin dem Herzen Abrahams viel näher als du. Und das geht nicht spurlos an Sarai vorbei und vergiftet die Atmosphäre in der gesamten Sippe. Die zweite Folge ist, Sarai hasst Hagar. Sarah muss sich das nicht bieten lassen, sie ist die Chefin. Ihre Verletzung geht so weit, dass sie ihren Mann auffordert, diese Frau wegzuschicken. Und das bedeutete damals ohne soziale Sicherheit, so mitten in der Wüste, den sicheren Tod. Die dritte unheilvolle Auswirkung dieser Entwicklung ist, Abraham greift nicht durch. Vielleicht war er von seiner ganzen Art her ein Mensch, dem sehr viel an Frieden und Harmonie gelegen ist. Und es fiel ihm schwer, Klartext zu reden, eine angemessene Entscheidung zu treffen. Er stellt sich nicht auf die Seite seiner Frau, kommentiert Hagars Verhalten nicht, sondern wählt den bequemeren Weg. Er delegiert das Problem an seine Frau. Da müssen wir Männer sowieso aufpassen, dass wir die unangenehmen Dinge nicht an die Frau delegieren. Er sagt, sie ist dein Eigentum, ich lasse dir freie Hand, mach mit ihr, was du willst. Und das ist falsch. Er hätte die Situation klären müssen, aber so wird die Lage immer verworrener. Und das sollten wir uns auch unbedingt merken. Wenn wir Gottes Stunde nicht abwarten und die Sache vorschnell in die eigene Hand nehmen, dann werden wir über kurz oder lang merken, dass es immer schwieriger wird. Eine vierte verhängnisvolle Entwicklung. Sarah macht ihre Dienerin fertig. Sie setzt sie so unter Druck, dass Hagar fliehen muss, dass sie es nicht mehr aushält und sie flieht in die Wüste. Die Frau, die in all den Jahren zur Familie gehört hat und treu ihrer Herrin gedient hat, die verliert alles. Und die Flucht in die Wüste bedeutet der sichere Tod. Das ist eine absolut aussichtslose Situation. Und fünftens, auch Hagar ist ja nicht unschuldig an der ganzen Situation. Schlussendlich handelt sie verantwortungslos. Das wird erst später in der Geschichte noch deutlich. Der Engel Gottes muss sie darauf hinweisen, wie unmöglich sie hier agiert. Sie ist schwanger und nimmt ihrem Kind, sollte es je zur Welt kommen, jede vernünftige Zukunftsperspektive. Was stellen wir fest? In dieser Geschichte gibt es nur Verlierer. Es geht dem Abraham und der Sarai und auch der Hagar so, wie wir es aus unserem Leben nur zu gut kennen. Wir sind so von einem Problem gefangen genommen, dass wir Gott nicht mehr vertrauen und die Sache selbst in die Hand nehmen. Und der Ausgang bleibt ungewiss. Der bessere Weg bleibt verschlossen. Abraham hat eine falsche Entscheidung getroffen mit verhängnisvollen Auswirkungen. Jetzt muss man fragen, und man fragt auch als Leser dieser Geschichten, wie geht's jetzt weiter? Wollen wir weiter mit Gott unterwegs sein oder alles hinschmeißen? Wollen wir weiter vertrauen? Dann gibt es für Abraham und damit auch für uns nur eine Alternative, und das ist der zweite Hauptpunkt. Kehr um. Bleib um alles in der Welt auf dem Weg des Glaubens. Es ist eine bedrückende Erfahrung, die wir alle schon gemacht haben. Wenn wir den Weg des Glaubens verlassen, leiden wir darunter. Und wir ziehen andere Menschen mit hinein. Andere müssen dann manchmal mit ausbaden, was wir uns eingebrockt haben. Wir haben gehandelt, ohne Gott wirklich zu fragen, und die Folgen sprechen für sich. Ich kenne eine junge Familie im Süden. Christen, die einmal mit großem Einsatz in einem Missionswerk unterwegs waren. Als vor ein paar Jahren der große Aktienboom losging, hat sich unser Bekannter an der Börse versucht. Er hat mir das alles erklärt. Und so wie er überzeugt war, musste das, was er vorhatte, klappen. Ich habe ihn gewarnt. Mir kamen seine Pläne ein bisschen seltsam und sehr eigenwillig und vor allen Dingen nicht im Willen Gottes vor. Aber er war unbelehrbar. Wörtlich sagte er zu mir, werde ich nie vergessen: Warte ab, Klaus, in 2 Jahren besuche ich dich mit einem Mercedes der S-Klasse. Er hat mir den neuen Wagen im Prospekt gezeigt und auch das Motorrad, das er schon zu diesem Zeitpunkt bestellt hatte. 1 Jahr später hatte er gar kein Auto mehr, weil er es sich nicht mehr leisten konnte. Und seine Ehe war über alledem zerbrochen. Es geht auch anders. Nicht unbedingt leichter, aber unbedingt richtiger und segensvoller. Der amerikanische Autor Charles Swindoll, ich habe viele seiner Bücher gelesen, war jung verheiratet, als er zum Militär musste. Anstatt in der Nähe seiner Frau stationiert zu werden, wofür sie gebetet hatten, musste er 12.000 Kilometer weiter in Asien eingesetzt werden, auf einem Marinestützpunkt. Und es war für ihn als jungen Christen so schwer, da klarzukommen. Swindoll schloss sich einer Gruppe junger Christen an, den Navigatoren. Er besuchte Bibelkurse und einen Hauskreis und wurde so bewahrt vor dem Fremdgehen und vor alkoholischen Exzessen. Er war in seiner Bude mit einem Maat zusammen, mit Eddie, den er sehr mochte, der aber von Jesus nichts wissen wollte. Und da hatte Swindoll einen grandiosen Einfall. Für den Bibelkurs bei den Navigatoren musste er jede Woche Bibelverse auswendig lernen. Er bat Eddie, ihn regelmäßig abzufragen. Dazu war der bereit und Woche für Woche fragte er nun die Bibelverse ab. Ohne Kommentar, einfach so. Dann war die Zeit vorbei, die beiden verloren sich aus den Augen. Das war 1958. 1984 bekam Swindoll einen Anruf. Eddie war am Apparat und er sagte: Hör zu, Mann, ich bin gerettet. Ich bin ein Kind Gottes und meine Frau auch. Erinnerst du dich noch, Als ich dich damals immer die Bibelverse abfragen musste, Charlie, es hat gewirkt. So kann es auch gehen, wenn ein junger Mann bereit ist, seinen Weg mit Christus zu gehen, ohne Kompromisse. Nachfolge Jesu hat ihren Preis. Es ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Wir kriegen das Heil nicht im Schlussverkauf. Es fordert uns ganz. Und dann ist es gut. Es kann Verzicht bedeuten. Es kann Unverständnis bei den Menschen bedeuten, die uns nahestehen. Aber Gott wird uns nicht enttäuschen, wenn wir ihm vertrauen. Es kann sein, dass deine Entscheidung für Gottes Weg, die Entscheidung des Glaubens, echt etwas kostet. Nachfolge ist kein Spaziergang, aber geh ihn um alles in der Welt, geh ihn. Denn ich glaube, nur so erfährst du, wie gut der Vater im Himmel es mit dir meint. Und nur so lernen wir das Leben kennen, das sich zu leben lohnt. Und noch ein dritter und letzter Punkt. Wie geht's jetzt mit Abraham weiter? Die Spannung ist ja greifbar. Was kommt jetzt? Abraham hat im Glauben seine Heimat verlassen. Abraham, der loslassen konnte, weil er Gott vertraute. Abraham, der mit 318 Leuten ein viel größeres feindliches Heer besiegt hat. Was passiert jetzt, wo er den Weg des Glaubens verlassen hat? Es fällt wieder etwas auf, was an dieser Stelle genauso überrascht wie an vielen anderen Stellen. Gott reagiert unglaublich liebevoll und nachsichtig. Ohne Zweifel ist er nicht begeistert über das Verhalten Abrahams, aber er lässt sein Kind nicht fallen. Es ist damals schon so, wie es der Apostel Paulus 2000 Jahre später in einem seiner Briefe schreibt, 2. Thessalonicher 3, Vers 3. Der Herr ist treu, der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Ihr Lieben, Gott ist treu. Gott sei Dank. Und das gilt uns in gleicher Weise. Ich habe keine Ahnung, wie dein Leben im Moment aussieht. Keine Ahnung, ob da Dinge laufen, die nicht zu dem passen, was das Christsein fordert. Und vielleicht fällt es dir im Moment auch richtig schwer zu beten, weil du genau weißt, dass du so, wie du zurzeit unterwegs bist, kaum mit Gott reden kannst. Die Bibel geht noch einen Schritt weiter und sagt in 2. Timotheus 2, Vers 13, sind wir untreu, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Unser großer Gott im Himmel lässt dich nicht fallen. Dafür ist Jesus gestorben und auferstanden. Und da denken wir ja in diesen Tagen besonders dran. Damit du jederzeit zurückkommen kannst, jetzt, heute noch, ohne Vorbehalte. Gott lässt Abraham nicht fallen. Und er lässt auch Hagar, die Magd, nicht fallen. Sie bekommt noch eine kräftige Portion Segen dazu. Sie wird zur Mutter der Ismaeliter. Das waren verschiedene Nomadenstämme mit unbändigem Lebensmut und großer innerer Unabhängigkeit. Allerdings, was Hagar damals als Segen empfunden hat, zu Recht, wird in der Geschichte für Israel zum Verhängnis. Ismael war und ist die Bedrohung für Israel. Ismael ist der Stammvater der Araber. Es ist so bei aller Güte Gottes nicht zu ändern. Diese Geschichte hat auch eine sehr dunkle Seite. Abraham hat nun einen Sohn, aber dieser Sohn ist nicht der von Gott verheißene Sohn. Abraham hat diesen Sohn geliebt. Aber wann immer er Ismael anschaute, muss ihm bewusst gewesen sein, ich wollte die Dinge selbst in die Hand nehmen. Ich konnte nicht warten. Was lernen wir aus dieser Geschichte? Ihr Lieben, es lohnt sich, auf Isaak zu warten. Es lohnt sich, auf das zu warten, was Gott uns geben will. Es lohnt sich, auf dem Weg des Glaubens zu bleiben. Wolfram Kopfermann schreibt in seinem Abraham-Kommentar, Zitat, der Isaak, den Gott ihnen gibt, ist kostbarer als der Ismael, den sie sich nehmen. Das, was Gott dir geben will, ist viel kostbarer als das, was du dir einfach nimmst. Also, glaube Gott. Vertrau ihm. Das ist der Schlüssel. Wir beten. Und Herr, bitte hilf uns. Du siehst, wie oft das so nicht läuft. Wie wir dir misstrauen in unserem Alltag. Wie wir uns nicht vorstellen können, dass wir bei dir wirklich genug bekommen. Du siehst ja, wie wir Mühe haben in vielen kleinen und großen Dingen unserer Nachfolge. Aber danke von Herzen für deine Treue. Und danke, dass dein Wort sagt, du bist selbst da treu, wo wir untreu sind. Danke, dass wir kommen dürfen, so wie wir sind. Jetzt, heute, hier an diesem Tag und immer wieder. Danke für deine unendliche Barmherzigkeit. Danke, du treuer Gott. Dir allein die Ehre. Amen.